Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, 22 Jahre ist es her. Im Jahr 2004 sind wir mit der Kirchengemeinde, Pastor Behrens und ich und eine Gruppe in der Türkei gewesen und haben uns die Orte der sieben Sendschreiben angeschaut. Ich möchte jetzt einfach mal fragen, wer war damals mit dabei? Ein paar. Vielleicht waren einige von euch auch schon mal auf einer privaten Urlaubsreise in der Türkei und haben so einen Tagesausflug nach Ephesus gebucht. Das ist die beeindruckendste Stätte dieser sieben Sendschreiben heute, mit großen Ausgrabungen. Die Bibliothek hat man vor Augen, aber vor allen Dingen auch das Stadion, wo Paulus gepredigt hat. Interessante Gemeinden, wenn man an dieser türkischen Küste diese sieben Orte der sieben Sendschreiben besucht. Die werden im heutigen Predigttext alle genannt. Und vor der türkischen Küste, da liegen so eine ganze Menge Inseln. Und obwohl sie sehr nah an der türkischen Küste liegen, gehören sie heute doch alle zu Griechenland. Wir waren damals am letzten Tag unserer Reise zu den sieben Sendschreiben mit dem Schiff rüber nach Samos, in Sichtweite von unserem Hotel. Eine Stunde Schifffahrt, so wie wenn man hier auf die ostfriesischen Inseln geht, und plötzlich waren wir in Griechenland. Unser heutiger Predigttext spielt auch auf einer heute griechischen Insel, Patmos. Etwas weiter von der Küste entfernt, durchaus 80 Kilometer, und man muss dann einige Stunden mit dem Schiff fahren, 4 Stunden, und macht meistens noch Pause auf einer anderen Insel. Ich war auch noch nicht dort, weil das ist ein bisschen komplizierter, dahin zu kommen. Aber lasst uns jetzt den Predigttext hören aus dem Buch der Offenbarung, aus dem 1. Kapitel, die Verse 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Schnee, wie weiße Wolle, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, Patmos, diese Insel, ich sagte, es liegt so 80 Kilometer vor der türkischen Küste, eine griechische Felseninsel. Wir haben immer so im Kopf, dass das eine ganz kleine Insel ist, aber so klein ist Patmos gar nicht. 34 Quadratkilometer. Das ist ungefähr die doppelte Fläche unserer Kirchengemeinde. Also wenn man Viertel Schweriensdorf Neuviertel nimmt und das dann mal zwei, das ist die Größe der Insel Patmos. Aber sie ist abgelegen. Man kann heute, wenn man in Griechenland vor allen Dingen auf der Insel Kos Urlaub macht, mit dem Schiff rüberfahren und sich dort ein großes griechisch-orthodoxes Kloster anschauen, das dort gebaut ist, wo der Prophet Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, in einer Höhle gewesen sein soll. Man kann sich diesen Abstecher leisten. Allerdings im ersten Jahrhundert nach Christus erinnerte das Wort Patmos nicht an Urlaub. Die Römer benutzten die weltabgeschiedene Insel, um auf ihr straffällige und missliebige Leute auszusetzen. Dort waren sie gestraft für ihre Untaten. Auch die Spinner und die großen und kleinen Revoluzzer waren mit ihren verrückten Ideen dort bestens aufgehoben. Auf Patmos konnten sie sich austoben, ohne dass es jemanden störte oder schädigte. Patmos bedeutete damals, man ist weg vom Fenster. Was jetzt noch kommt, ist nur noch Öde und Sinnlosigkeit. Solch einen unglückseligen Lebensabend bescherte man dem Christen Johannes, der für die Gemeinden Kleinasiens, so heißt dieser Teil der Türkei, der für diesen Teil unersetzliche Mann sollte auf Patmos mundtot und wirkungslos gemacht werden. Dahinter besteckten zwei Absichten: die harte Bestrafung eines Unruhestifters und die Orientierungslosigkeit der Gemeinden. Ist den Behörden damals dieser Doppelschlag gelungen? Einerseits ja, aber im Wesentlichen nein. Für jeden Menschen ist es ein schlimmes Geschick, wenn er abgeschoben wird. Das kann einem ziemlich schnell passieren. Man braucht nur an die moderne Arbeitswelt zu denken. Da arbeitet einer viele Jahre tüchtig und erfolgreich in seinem Betrieb und plötzlich wird er ausgemustert. Vorzeitig ausgemustert in seinen letzten Arbeitsjahren. Von heute auf morgen wird er aus seinem gewohnten alltäglichen Rhythmus geworfen. Oder es verunglückt einer schwer und führt dann sein neues Leben zwischen Krankenhaus und Reha. Er fühlt sich ausgegrenzt von der normalen Welt der Gesunden, weg vom Fenster. Weg vom Fenster war der verbannte Johannes. Der Kontakt zu den Brüdern und Schwestern auf dem Festland, der bestand kaum noch oder gar nicht mehr. Kein Telefon, keine sozialen Netzwerke, kein WhatsApp, wo man mal eben fragen kann, wie geht's euch? Eine Schallmauer des Schweigens umgab ihn, durch die nicht einmal mehr Gerüchte hindurchdringen. Kann es Schlimmeres geben für einen Christen, dem doch die Gemeinschaft der Heiligen Wurzelgrund und Lebenselement bedeutet? Abgeschoben, ausgemustert, isoliert. Aber da steht nun ein wichtiger Satz in unserem Text. Ich wurde ergriffen vom Geist des Herrn am Tag des Herrn. Dieser Geist, der Heilige Geist, ist nicht gebunden an bestimmte Orte. Er ist nicht entweder bei dem einen oder bei dem anderen. Er weht wann und wo er will. Er verbindet in einer wundervollen Weise Christen an verschiedenen Orten miteinander. Dass hier der Tag des Herrn, der Sonntag, genannt wird, ist nicht zufällig. Von Anfang an versammelten sich Christen am Sonntag, am Auferstehungstag Jesu. Gott selbst hatte dieses Datum gesetzt, durch die Auferstehung Jesu. Nicht, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, am Werktag Urlaub machen würde, trotzdem ruht auf dem Sonntag eine besondere Verheißung. Wir sollten als Christen mit dem Sonntag nicht nach Belieben umspringen, ihn einebnen zu einem Tag unter anderen. So kräftig wirkt Gottes Geist am Tag des Herrn, dass er den abgeschobenen Johannes aus seiner Einsamkeit herausreißt und ihm die Gewissheit verschafft, die da drüben auf dem Festland, die treten jetzt an diesem Sonntag in ihren Gottesdiensten vor Gott für mich ein. Sie tragen mich in ihren Gedanken und Gebeten. Ich bin jetzt verbunden mit allen, die den Herrn Jesus Christus lieb haben. Keine Macht und kein römischer Kaiser können uns trennen von der Liebe Gottes und der Liebe zueinander. Ich befinde mich mittendrin in der Gemeinde, obwohl ich hier einsam auf der Insel Patmos bin. Darum bitten wir auch heute, dass der Heilige Geist dies heute bewirkt, in den vielerlei Situationen des Lebens, wo sich Christen allein vorkommen, in den Bedrängnissen und Gefängnissen der Christenverfolgung, auf abgelegenen Missionsstationen vielleicht, aber auch in Krankenhäusern und Seniorenheimen, in der häuslichen Einsamkeit und vielleicht sogar mitten im beruflichen Alltag. Jesus ist da. Alle seine Kinder, egal wo auf der Welt, sind bei ihm geborgen. Johannes schreibt: Ich hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. Was bin ich noch wert, wenn ich nichts mehr leiste? Das ist der Seufzer der Ausgemusterten und Abgemeldeten. Was bin ich noch wert auf der Sträflingsinsel Patmos? Was haben die Gemeinden von einem verbannten geistlichen Leiter? Sie müssen ihn wohl abschreiben und irgendwie ohne ihn weitermachen. Wie soll einer, der sein Leben lang im Dienst für andere stand, nicht schwermütig werden? Ein Leben voller Inhalte und Aufgaben läppert sich nutzlos und banal zu Ende. Aber nun sitzt am Felsenstrand von Patmos kein Pensionär, der Träumchen dreht und versinkt in Gedanken. Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. Gott überträgt seinem abgemeldeten Mitarbeiter eine Aufgabe. Gottes neuer Auftrag stellt Johannes wieder an die vorderste Front seiner Mitarbeiter. Es ist eine völlig neue, eine andere Aufgabenstellung, aber in ihrer Wichtigkeit steht sie der früheren in nichts nach. Und da befinden wir uns nun an einem ganz wichtigen Punkt. Bei Christen können die Aufgabenstellungen wechseln. Oft wollen wir das nicht verstehen und dann annehmen. Wir klammern uns an unserer alten Aufgabe fest. Als Johannes auf Patmos Gottes Stimme hört, erwidert er nicht: Was soll ich bitte tun? Ein Buch schreiben? Ich war und ich bin doch ein Praktiker. Tu das Wunder und versetz mich schnellstmöglich wieder auf das Festland. Dort ist meine Aufgabe. Dort bin ich unersetzlich. Die Leute in Ephesus und Smyrna und in anderen Gemeinden, sie brauchen mich. Johannes nahm das an, was nach Gottes Willen jetzt für ihn dran war. Menschlich macht das für ihn hart sein und hart klingen. Gott wollte den Gemeinden die Botschaft seiner Offenbarung übermitteln. Dazu brauchte er einen Empfänger und einen Schreiber. Und dazu war ein geeigneter, ein einsamer Ort nötig. Also nicht nur die römischen Behörden steckten hinter der Verbannung des Johannes, da mischte auch Gott kräftig mit. Natürlich war es hart für den betroffenen Johannes, aber er gehört auch zu denen, die mit Paulus bekennen: Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Und dann sind wir auch bereit, seine Wege zu gehen, drüben auf dem Festland in Freiheit oder hier auf Patmos in der Gefangenschaft. Abgemeldet und doch beauftragt, von Gott zu großen Berufen, dessen Folgen Johannes selbst noch gar nicht abschätzen konnte. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. So hatte Johannes Jesus in Erinnerung, als einen Menschensohn. Gott schenkt den abgeschobenen und abgemeldeten Johannes eine riesige Vision. Wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, unser Bruder. So stand der irdische Jesus seinen Jüngern und auch Johannes vor Augen. Nun sieht Johannes denselben Jesus, aber als wahrhaftigen Gott. vom Vater in Ewigkeit geboren, in unvergleichlicher Herrlichkeit und Vollmacht. Diese überwältigende Vision kann er nur stammelnd und in gewagten Bildern niederschreiben. Man könnte sich jetzt vorstellen, dass Johannes sich in die erhabensten Höhen emporgehoben fühlt. Aber es geschieht etwas anderes. Er erlebt einen fürchterlichen Absturz. Die Vision des erhöhten Christus setzt ihn und stürzt ihn in eine bodenlose Tiefe. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Dass die Herden von Bethlehem im Glanz der himmlischen Heerscharen vielleicht umkippen, kann man verstehen. Dass der Fischer Petrus am See Genezareth zu Boden geht und schreit: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Auch das leuchtet ein. Dass die drei Jünger auf dem Berg, wie wir es vorhin gehört haben, vor Schreck zusammenzucken, das leuchtet ein. Aber Johannes, dieser treue und gehorsame, der furcht- und kompromisslose Jünger Jesu, müsste er jetzt nicht voller Freude vor seinem mächtigen Herrn stehen? Doch nun liegt er wie tot vor Jesus, abgestürzt, niedergedrückt, erschlagen von dessen Macht und Herrlichkeit. Auch der treueste Christ steht, nein, liegt, bettelarm vor Jesus. Ich denke, dass Jesus gerade dies seinem treuen Diener deutlich machen wollte. Denn auch treue Diener leben nicht von ihrer Treue und von ihrer Liebe und von ihrem Einsatz für Jesus. Sie und wir alle leben ausschließlich von Jesu Liebe, von seiner Treue, von seiner Nähe. Damit allein werden wir einmal vor ihm bestehen können, mit nichts anderem. Und er legte seine Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. An den zentralen Stellen der Bibel taucht dieser Satz immer wieder auf. Auch in der Evangelienlesung war er zu hören. Dabei muss man etwas beachten. Fürchte dich nicht. Das würden wir jetzt in diesem Zusammenhang des Textes so verstehen. Johannes, fürchte dich nicht vor dem mächtigen Kaiser und seinen Handlungen. Fürchte dich nicht vor Bedrängnissen und Schikanen. Fürchte dich nicht vor dem Sterben und um des Glaubens willen, denn ich bin mit dir. Aber hier geht es eigentlich um etwas anderes. Es geht um die Furcht vor Gott. Vor ihm, vor Jesus, war Johannes wie tot umgefallen. Fürchte dich nicht. Wo in der Bibel dieser Aufruf auftaucht, geht es zuerst um die Furcht vor dem heiligen Gott. Denn da sind Augen wie Feuerflammen, so schreibt es Johannes, vor denen nichts verborgen bleibt. Und da ist das scharfe und zweischneidige Schwert, das unerbittlich richtet. Vor diesem Herrn liegt unser Leben mit all seinen geheimsten Regungen völlig offen. Vor der Allmacht und Heiligkeit Gottes sind wir verloren. Und durch den Zuspruch des Heilands, fürchte dich nicht, sind wir gerettet. Unser Text schließt mit dem großen österlichen Satz, der uns begleiten darf in alle schwierigen und schlimmen Situationen unseres Lebens und Sterbens hinein. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der auferstandene, mächtige Christus, der den Kosmos in seiner Hand hält, er segnet nun persönlich den Johannes. Und durch ihn segnet er die Gemeinden in Kleinasien, in Ephesus, in Smyrna und in anderen. Und so zeigt er auch uns: Fürchte dich nicht. Das sagt er. Er zeigt jetzt seine Stärken, er sagt es jetzt Starken und Schwachen, er sagt es Glaubenden und Zweifelnden, solchen, die heute locker drauf sind und auch gerade denen, die eine schwere Last mitbringen: Fürchte dich nicht. Und wenn er das sagt, dann ist es, als lege er seine Hand auf mich und auf dich, auf uns. Und nun nehmen wir das persönlich und denken wir uns, dass bei allem, was in dieser Woche kommen kann und was in dieser Woche auf uns zukommt. Wenn morgen der Alltag wieder da ist, mit seinem Stress und seinen Aufgaben, seinen Erfolgen und Enttäuschungen und seinem Ärger, dass dann Christus seine Hand auf uns legt und dass er sagt, hab keine Angst vor heute oder morgen, nicht vor den Lasten des Lebens, noch vor den Herausforderungen. Fürchte dich nicht, nicht einmal vor Tod und Hölle, denn er hat die Schlüsselgewalt auch über sie, ja, auch über Tod und Hölle. Das ist Halt und Trost für heute und für morgen und für den eigenen letzten Tag des Lebens, dass dann nicht am Ende das Nichts siegt und das Dunkel, nicht Ungewissheit und Tod, sondern dass wir dem gehören, der den Tod besiegt hat und der darum die Schlüsselgewalt hat, die Schlüssel zur Ewigkeit. Fürchte dich nicht, haben die Gemeinden in Ephesus und Smyrna und die anderen Gemeinden gehört, die hier genannt sind. Und mit und nach ihnen allen anderen hören auch wir es, den Ruf des Christus aus der Ewigkeit in die Zeit, in unsere Zeit hinein, sagt Jesus, ich bin der Erste und der Letzte. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Amen.